The Champions. Hallo Art.
Hallo Philipp. Singend hast du noch nie begonnen.
Ja, The Champions. Ich bin im Königsklasse-Fieber. Diese Playoffs, die waren so spannend. Vor allem das 0:0 gegen Sporting hat mich ja doch gepackt vom BVB. Ich als BVB-Hasser, eigentlich hätte ich sagen müssen, ich gucke mir das nicht an, aber ich habe mir die 90 drögen Minuten reingetan.
Aber es ist am Ende auch, wie wir gesagt haben, oder wie wir dann irgendwann vermutet haben, es sind am Ende dann doch die üblichen Verdächtigen, werden unter den letzten 8 sein. Jedenfalls weitestgehend, bis auf einzelne Ausreißer, aber die hast du ja immer. Aber am Ende trotzdem hat auch diese Reform nicht verhindern können, dass die Vereine, die an den Fleischtöpfen landen, wie man ja so schön sagt, dass die auch wieder an den Fleischtöpfen landen. Hat alles geklappt.
Naja, Juventus Turin hätte ich möglicherweise eventuell doch im Achtelfinale vermutet. Dass Brügge drin ist, auch erstaunlich, hätte ich Atalanta vorne gesehen. Gab es eine sehr, sehr kuriose rote Karte, wo einer völkerballmäßig hinter einem Gegenspieler herrannte und ihm zum Schluss umcatchte. Das waren ganz unterhaltsame Szenen. Ansonsten war das echt dröge Kost. Und am Ende kann man sagen, Satz mit X, das hätte man sich irgendwie auch sparen können. Also die Spannung war jetzt nicht so viel größer als vorher. Aber das besprechen wir alles inklusive Bayern-Krise. Wasser Kompanie, schon am Ende, titel ich einfach mal. So, aber das besprechen wir alles nach dem Intro, nach unserem fabulösen Instrument, das du noch einmal mit großem Aplomb ankündigst, bitte.
Ein letztes Mal weise ich darauf hin, dass dieses Intro anfängt mit der Gitarre.
Also es ist alles vorbereitet, jetzt geht's los.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leg mich!
So, jetzt. Ach Philipp, so ein bisschen ekle ich mich gerade, auch vor dir, aber vor uns beiden zusammen, auch dass wir jetzt auch schon anfangen mit diesen herbeigeredeten Krisen, wenn mal 2 Wochen irgendwas nicht so super flutscht. Ist das schon eine Krise bei den Bayern für dich?
Das ist schon eine Krise für mich. Ich habe nämlich in diversen Gazetten, unter anderem im von mir geschätzten Fachorgan Kicker gelesen, dass so ein kleines bisschen die Spielidee von Marcel Kompanie verloren gegangen ist, dass der große Enthusiasmus, den man am Anfang hatte, dass es nicht Thomas Tuchel ist, dass es nicht Hansi Flick ist, dass es niemand ist, der irgendwie den FC Bayern wieder zu so einer Rögen Verwaltungsmaschinerie macht. Das ist alles ein bisschen verflogen und inzwischen zweifelt der FC Bayern an sich selber. Es war ja ein 1:1 gegen Celtic und ohne dem schottischen Renommierclub Unrecht zu tun, das war jetzt noch nicht die europäische Spitzenklasse, die davor gespielt hat.
Ich finde das Ganze drumherum interessant. Hast du jetzt auch gelesen, dass die Bayern planen, dass sie ohne größere Transfers dann auch in die kommende Saison gehen? Das heißt, sie wollen jetzt alles verlängern, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Teilweise für sehr, sehr viel Geld. Also Alphonso Davies 20 Millionen habe ich gelesen, so an Jahresgage. Gleichzeitig wollen sie aber versuchen, also Max Eberl will versuchen, das Gehaltsniveau insgesamt etwas zu drosseln. Das heißt, es gibt so ein paar mega super Hyperverdiener und ein paar andere, die jetzt weniger verdienen sollen. Manuel Neuer musste Abstriche machen. Und sie wollen also wirklich alle Leistungsträger verlängern, was ja ein lobenswertes Ziel ist, aber wollen wirklich auch nicht viel transferieren. Und das ist in Anbetracht des, was du eben schon geschildert hast, mediokren Fußballs mutig.
Ja, mutig. Ich finde tatsächlich, mutig ist immer ein sehr, sehr schönes Adverb oder ein schönes Adjektiv dafür, dass man das nicht so ganz versteht. Ja. Es gab ja größere Kritik an Max Eberl, dass er so auf dem Transfermarkt jetzt nicht die Transfers gemacht hat, wo alle sagen, was ist denn das für ein geiler Hirte, was ist denn das für ein Typ? Da haben wir mal ein Verhandlungsgenie. Ja. Und gleichzeitig wurde auch kritisiert, dass das Gehaltsniveau immer noch zu hoch ist. Man kann das ja immer mal auf Monate oder Tage runterrechnen, wie viel einer, der 20 Millionen verdient beim FC Bayern, dann täglich nach Hause schleppt. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass das so ein kleines bisschen das Betriebsklima so durcheinander bringt. Wenn du weißt, da kommt einer jetzt mit seinem riesigen Irakkrieg-Geländewagen auf den Bayern-Parkplatz oder in die Tiefgarage gebogen, der doppelt so viel verdient und genauso scheiße spielt wie du. Also da würde ich ja auch sagen, aber geht's noch? Den hau ich mal um.
Kurzer Einschub, kann Henny vielleicht, unsere Producerin, mein letztes Satzende mit dem Wort mutig nochmal einspielen, weil ich habe das ganz mühsam zu Ende gekriegt und musste danach ganz laut niesen. Ja, da hast du gar nicht drauf reagiert. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt einfach was drin lassen in dem Podcast oder nicht, aber das Wort mutig klang nicht gut. Es klang nämlich so. Mutig. So, gut, und jetzt weiter im Thema. Ja, du hast recht, es wird ein erstaunliches Gefälle geben wahrscheinlich. Das ist ja überhaupt eine Sache, die auch oft außer Acht gelassen wird, dass wenn Vereine mit Leistungsträgern verlängern, das ist ja in manchen Fällen wirklich ein Geniestreich, also bei Musiala wird es allgemein gefeiert, aber es hat auch schon Vereine in den Ruin gerissen, wenn nicht sogar in den Urin. Wirklich, bei manchen Vereinen ja, die Mannschaft wird teurer und teurer und teurer und dann landest du irgendwann mal nicht in der Champions League und alles fällt auseinander. Das ist in Bremen jetzt zum Beispiel ganz ähnlich gelaufen. Du hast die ganzen Mertesackers, Naldos, Tim Wieses, Diegos, sonst was, hast du versucht, so lange wie möglich zu binden und wenn du dann mal irgendwann nicht mehr im internationalen Geschäft landest, dann musst du Klose durch Sanogo ersetzen und dann geht's bergab.
Hey, Klose wird durch Sanogo, das ist die Leiter hinab von Klose zu Sanogo. Aber um mal ganz kurz beim FC Bayern zu bleiben, also die ächzen so ein bisschen mühsam durch die Bundesliga-Saison und dieses 0:0 bei Bayer 04 Leverkusen war ja auch wirklich schon fast ein bisschen rufschädigend. Da hast du das Gefühl, die kommen dahin und mauern sich so ein bisschen ein, wie der VfL Bochum, wenn er zu den Bayern muss. Also irgendwie defensiv Beton angerührt und vorne hilft der liebe Gott. Und gleichzeitig, wenn man das dann mal korrespondierend damit sieht, dass inzwischen total schamlos an Florian Wirtz herumgebaggert wird, dass man jetzt schon sagt, oh, da schreibt er schon einfach. Man hatte ein bisschen das Gefühl, als ob Max Eberl am liebsten noch im Kabinengang schon mal so einen Vortrag unter die Nase gehalten hätte. Komm, unterschreib mal schnell.
Ja, nee. Max Eberl war ja derjenige, der gebremst hat. Also Uli Hoeneß ist ja vorgeprescht und hat gesagt, also Wirtz muss eigentlich bei uns, das wäre ein Traum. Und Max Eberl hat ja, glaube ich, gesagt, das gehört sich nicht. Und hat den Ehrenpräsidenten zurückgepfiffen. Oder war das nicht so? Ich glaube ja.
Also,
und
ganz ehrlich,
das fand ich dann aber auch gut.
Ich habe ehrlich gesagt von der Causa noch weniger Ahnung als die Volt-Vorsitzende von ihrem Wahlprogramm. Also ich habe gar keine Ahnung davon, wer da nun genau baggert. Ich hatte tatsächlich die Uli Hoeneß-Geschichte auch gelesen, dachte aber, dass das Ganze noch ein bisschen korrespondierend mit Max Eberls Verhandlungsgeschick dann durchaus schnell an Fahrt aufgewinnen könnte. Klar ist aber auch, dass der sein wird, um den sich alle prügeln werden. Also ich kann mich auch, muss ich sagen, in den letzten 10 Jahren an niemanden erinnern, wo alle gesagt haben, den müssen wir haben. Den müssen wir haben als deutschen Nachwuchsnationalspieler. Ich habe mir nochmal die alten Presseberichte durchgelesen, als der von Köln zu Leverkusen gewechselt ist. Schon damals wussten alle, ey, das wird die absolute Granate der nächsten 10 Jahre. Und es ist faszinierend, dass das so eingetroffen ist.
Der hat einen seiner allerersten Bundesliga-Einsätze in Bremen gehabt als Einwechselspieler. Und der hat, glaube ich, nur eine Viertelstunde gespielt oder so. Und du hast gedacht, was haben die denn da für einen geholt? Wo kommt der denn auf einmal her? Das Interessante finde ich aber auch, du kannst bei Wirtz gar nicht so genau sagen, warum der so gut ist. Also der kann ja förmlich einfach alles. Der ist schnell, der hat die beste Technik aller Bundesligaspieler gefühlt. Der hat auch eine Spielintelligenz. Also du weißt gar nicht, was du an dem noch besser machen sollst.
Ja, und gleichzeitig hat er so ein bisschen so Körperbau und Optik wie Forrest Gump, ne? Kurz bevor seine Beinschienen los wird. Und gleichzeitig ist er einer, der, glaube ich, wirklich jedem Abwehrspieler Knoten in die Beine dribbeln kann. Der gleichzeitig, finde ich, aber auch eine wahnsinnige Übersicht hat. Also ich glaube, dass das alles in der Kombination so einzigartig ist, dass du wahrscheinlich auch sagen musst, dass du als FC Bayern richtig Geld auf den Tisch legst. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das als Florian Wirtz so machen würde. Guck mal, du bist Meister geworden, du bist Pokalsieger geworden, du hast alle Bundesliga-Stadien schon gemacht. Sagst du dann nicht, ey, ich möchte mal den Schritt ins Ausland machen? Ich möchte mal irgendwie
Fremdsprache lernen.
Pizza oder Spaghetti Bolognese auf die Eins? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas, dass man das Gefühl hat, ich mache jetzt mal tatsächlich auch einen Schritt, der meinen Horizont ein bisschen erweitert. Also ich denke, dass es früher so gewesen wäre, ey, der FC Bayern, das ist die absolute Traumlösung. Das ist mein Wunsch, da mal zu spielen. Ich glaube, dass das so ein bisschen weg ist.
Ist auch ein bisschen weg. Kleiner Schlenker.
Du bist auch nicht begeistert.
Kleiner Schlenker. Ich frage mich ja, was im Moment gerade all die Leute denken, die bei Omar Mamouchs Wechsel zu Manchester gesagt haben, na, das soll sich mal schön den Hintern auf der Bank Platz setzen, hat er keine Chance, der wird da kaum spielen. Zack, 3 Tore. Gefühlt schon einer der Hoffnungsträger. Also das Gefühl, dass die jetzt sagen, ja, also Haaland und Mamouche, die müssen uns jetzt da unten wieder rausballern. Der hat mit seinem Wechsel jetzt bislang zumindest, auch wenn Manchester City aktuell keine so große Nummer ist, aber der hat jetzt vermutlich aus seiner Sicht nach wie vor trotzdem alles richtig gemacht.
Ja, muss man natürlich vorsichtig sein. Ich kann mich nur erinnern, als Mick and Mac, kannst dich noch an Alan McInerney und Mihailovic erinnern.
Natürlich.
Ey, als der, glaube ich, im ersten Spiel machten die, glaube ich, zu 2-3 Tore, ich weiß nicht mehr gegen wen. Ich glaube sogar, kann es sein, gegen Werder Bremen oder sowas?
Mick hat so ein herrliches Hebertor gemacht, so aus 20 Metern über den Torwart. Und du dachtest, jetzt haben sie Maradona.
Pass auf, ich war da im Olympiastadion mit den anderen 35 oder 40.000, die damals da waren. Und alle dachten, das ist jetzt das Duo, das in den nächsten 10 Jahren den Weltfußball und den deutschen Fußball dominieren wird. Und ich möchte mal sagen, die Geschichte ist ein bisschen anders ausgegangen. Aber Mick und Mac waren damals ja auch ein Riesenhit. Und damals hätte man auch nach dem ersten Spiel gesagt, die haben alles richtig gemacht.
Ja.
War aber gar nicht. Was ich aber nur sagen will, kann natürlich sein, dass das Ganze noch so ein kleines bisschen dann auch floppt. Andererseits muss man mal sagen, Manchester City ist eh draußen aus der Champions League. Ein unrühmliches Ausscheiden bei Real Madrid. Da muss ich mal sagen, ich weiß nicht, wie das dir ging. Ich habe mir das angeguckt und natürlich fand ich das erste Tor von Mbappé ganz schön, dieser Heber und so weiter und so fort. Aber ansonsten habe ich das komplett kalt gelassen. Also es war nicht so, dass ich da vorsaß und dachte, oh, das ist jetzt der große Abstieg von City und der arme Pep und der arme Omar Mamouche und überhaupt und so weiter und so fort. Mich hat es kalt gelassen. Ich habe gedacht, das ist so ein Spektakel, mit dem habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Wie waren da so deine Gefühlslage?
Also City, finde ich, ist, wie gesagt, ja eben so im Moment gefühlt so ein bisschen außer Konkurrenz. Also es ist immer noch eine gut besetzte Mannschaft, aber du hast ja nicht das Gefühl, es ist eine europäische Spitzenmannschaft, die zu den Top-Favoriten des Wettbewerbs gehört hat. Also wenn sie jetzt zweimal so gegen Liverpool gewonnen hätten, hätte es mich etwas mehr aufhorchen lassen. Aber zweimal gegen City zu gewinnen, das gelingt ja im Moment auch West Bromwich Albion. Oder?
Ja.
Also jetzt nur mal im übertragenen Sinne. Das ist vielleicht im Moment gar nicht so der ganz große Hingucker, deswegen.
Ja. Ich muss aber sagen, dass ich gar nicht immer so genau weiß, wie man diese ganzen englischen Namen ausspricht. heißt es West Bromwich oder sagt man West Bromwich Albion und Middlesbrough sagt man, ne? Manche sagen auch Middlesbrough. Ich bin oft ein bisschen am Zweifeln und ich sag's dann oft auch nicht, ich umschreibe lieber gerne manche Mannschaften, bevor ich mich falsch ausdrücke.
Du sagst ja auch FC Liverpool statt Liverpool FC, wie das ja heißt.
Das ist uns auch aus berufenem Munde kritisiert worden. Wir sind kritisiert worden für FC Liverpool, wie, na, ich sag die AS Roma. Und die SSC Neapel, hatten wir auch schon, ne? Die SSC Neapel, nur United. Übrigens, das finde ich, wird meiner Meinung nach viel zu wenig gewürdigt, dass du in einer Stadt wie Manchester, ich glaube, die haben insgesamt 570.000 Einwohner nur, dass die zwei absolute Großclubs haben in ihrer Stadt. Das wäre so, wie wenn hier, keine Ahnung, Köln, wenn du mal Mülheim wegstreichst als unnötigen Stadtteil und dann haben die zwei große Vereine und die sind dann nicht nur in der Bundesliga, sondern im Weltfußball eine echte Nummer. Also ich wüsste gar nicht, wo das noch so ist, außer vielleicht Buenos Aires mit River Plate und Boca.
Ja, sag mal, kleiner Schlenker. Witzigerweise ein Gedanke, den ich letzte Nacht vorm Einschlafen hatte in meinem Hotelzimmer in Oberhausen, als ich schon mal so ein bisschen in unserem Podcast habe, im Geiste schon mal, vor meinem geistigen Auge schon mal habe abfließen lassen. Woher um alles in der Welt kommt die Redensart, nimm du ihn, ich hab ihn sicher? Das macht mich irre.
Das ist ein Gag.
Warum? Warum sagt das jemand? Woher soll das stammen? Wer soll das mal gesagt haben? Nimm du ihn, ich hab ihn sicher.
Das ist ein klassischer Gag. Das ist ein kleiner Witz, lieber Arndt.
Ja, aber warum? Er gibt doch aber keinen Sinn.
Kannst du dich noch erinnern an die großartige Solidaritätsaktion, die deutsche Autofahrer in den 70ern auf ein Auto aufklebern hatten? Hallo Partner, Dankeschön.
Hallo Partner, Dankeschön.
Ja, und daraus hat die Titanic ja auch gemacht. Hallo Partner, du mich auch. Und hat auch Aufkleber drucken lassen. Und genau so was ist das. Das ist so ein Spruch aus der Kreisliga. Das ist so ein Spruch aus der Kreisliga wie...
Ich google das jetzt mal sicher.
Kannst du mal auf deinem Windows 486 PC mal gucken. Das ist sowas wie, wir müssen alle morgen arbeiten und der Sechser hat mal höher gespielt. Ja. Das sind so klassische Amateurfußballsprüche. Oder ich spiele heute nicht links, ich bin nicht links außen, sondern rechts draußen und so.
Keine weißt Ahnung, wo das
bemühte Gags aus dem Amateurbereich.
Oh, warum nimm du ihn? Ich hab ihn sicher. Ist jetzt vielleicht auch gar nicht das vordringliche Thema dieser Tage, gestehe ich auch durchaus ein.
Weißt du, was ich glaube?
Ja.
Dieses Thema wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber ganz kurz noch zu Borussia Dortmund, wo ich mich zurückhalten werde mit Kritik. Aber ich muss sagen, das 0:0 gesprochen, es war harte Kost. Es war harte Kost. Und wenn man überlegt, dass man dachte, Playoffs und Nägel kauen und man ist aufgeregt, weil es kann schon ein Fehler das ausbedeuten. Das war alles, muss man sagen, sehr, sehr unspektakulär.
Aber weißt du jetzt noch wieder eine Sache, die mich fertig macht? Warum wissen die eigentlich schon, dass sie gegen Lille oder Aston Villa spielen müssen in der nächsten Runde? Was ist denn das wieder für ein bescheuertes Setsystem?
So, jetzt ist aber der Punkt. Dieses Setsystem gibt es, weil es die Tabelle gibt.
Ja.
Also du musst ja quasi in dieser Playoff-Systematik, musst du ja vorher festlegen, wer gegen wen spielt, weil sonst wäre es ja unfair. Es muss ja maximal belohnt werden, dass du zum Beispiel in dieser Vorrundentabelle auf Platz 1 gelandet bist und nicht auf Platz 16 oder 18 oder 24. Und klar ist doch, dass diese Playoffs-Leute irgendwelchen Leuten aus den ersten 16 zugeordnet werden müssen. Also lieber Arndt, da hätte ich dich für intelligenter gehalten.
Aber du könntest doch spätestens nach der, obwohl jetzt war ja das Achtelfinale, war ja noch gar nicht, es waren die Playoffs ja jetzt. Stimmt.
So
aber
nämlich,
nach dem
mein
Achtelfinale
lieber.
Lost man da doch vernünftig weiter, hoffentlich, oder? Also da wird doch jetzt nicht wieder...
Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht.
Das macht mich übrigens bei allen Auslosungen, macht mich das immer fertig, wenn diese Töpfe da sind und dann wird eine Kugel gelost und dann heißt es ja, die können jetzt nur gegen Mannschaften aus Top 2 und 7 gelost werden, weil die Sonne so steht oder so. Und ich möchte ganz normale Auslosungen. Das Walter Baresel möchte ich, dass der um die Ecke guckt und Kuckuck sagt und dass der irgendwelche Zettel irgendwo rauszieht. Oder Hermann Selbherr.
Ich muss sagen, ich habe mir irgendwann mal eine Compilation auf YouTube im weltumspannenden Internet angeguckt. Und da gibt's ja großartige Auslosungen. Am allerbesten ist, wo Rod Stewart mit 6,5 Atü auf dem Kessel schottischen Pokal auslost.
Ja.
Er greift immer mit ganz, ganz großer Geste in den Pott rein. Ich wette mit dir, klassische schottische Nummer, auch einzelne Kugeln noch angewärmt, damit Celtic Glasgow oder Glasgow Celtic keinen zu schweren Gegner zugelost bekommt. Aber das sollte sich jeder mal angucken. Der besoffene Rod Stewart, wie er den schottischen Pokal auslost, so macht. Es gibt sehr, sehr viele Verschwörungsvideos auch von Pokalauslosungen, FIFA-Auslosungen, die angeblich alle getürkt waren, wo Kugeln angewärmt waren, wo klar war, dass, keine Ahnung, Argentinien, Italien, England, USA irgendwelche Gegner zugelost bekommt. Also schaut gerne mal rein. Aber nochmal ganz kurz zum FC Bayern, das ist dann auch der letzte Gedanke dazu. Ich hatte ja ganz am Anfang schon das schlechte Gefühl bei Vincent Kompany. Gar nicht persönlich, sondern ich hatte einfach nur das Gefühl, jeder Trainer, der beim FC Bayern so eine Anfangseuphorie erlebt, der stürzt immer ab. Das ist wie das, sicher wie das Amen in der Kirche, das ist das bayerische Grundgesetz Nummer 2, unterschrieben von Markus Söder. Der FC Bayern kann keine Anfangseuphorie gebrauchen. Ich glaube, es braucht immer die Klimax, dass du erst nicht so gut bist beim FC Bayern, erst Schwierigkeiten hast und dann in der zweiten Saisonhälfte aber mal so richtig durchstartest. Und ich glaube, da ist Anfangseuphorie immer schlecht. Immer schlecht.
Ja, aber vielleicht ist die Lehre ja auch eine andere. Vielleicht haben sie Trainer einfach nur, vielleicht war das gar keine Anfangseuphorie, sondern es war die normale Euphorie. Und sie haben dann beim ersten kleinen Hindernis die Trainer dann zu schnell abgesägt. Sie wollten ja Nagelsmann dann wiederholen, sie wollten dann Tuchel bewegen, doch zu bleiben. Vielleicht haben sie einfach nur nicht genug Geduld, um diese Anfangseuphorie so ein bisschen auszusitzen, auch mal durch eine Durststrecke hindurch, bis die wiederkommt.
Ja.
Also vielleicht ist das einfach die Sichtweise zu oberflächlich.
Das kann ja auch meine.
Nein, die von Bayern.
Meine Sichtweise.
Deine sowieso, auch die der Bayern einfach.
Na gut, also wir waren ja schon kurz bei dem Kollegen Florian Wirtz und jetzt müssen wir mal den Moraltheologen Anzeigler nochmal fragen. Ist das tatsächlich moralisch verwerflich, jetzt schon an dem rumzubaggern und zu sagen, hey, komm doch bei uns vorbei, Briefmarke auf den Arsch und ab in den Freistaat, wir brauchen dich und wir haben immer noch den Anspruch, als FC Bayern quasi so eine heimliche Nationalelf zu bilden. Muss man das diskret machen, also dass man sich mal mit dem Manager an der Autobahnraststätte trifft und schon mal ein paar Zahlen austauscht, oder ist das völlig gang und gäbe? Weil man muss ja sagen, der Transfermarkt ist ja ohnehin außer Kontrolle. Man hat das Gefühl, jeder verhandelt mit jedem, jeder lässt mal eine Option fallen, jeder hat noch eine Kaufoption hier und eine Ausstiegsklausel da. Muss man sich überhaupt noch an irgendwelche Regeln halten?
Also ich finde es einfach unsinnig und auch irgendwie so ein bisschen pubertär, weil ich meine, das ist einer der besten deutschen Fußballer, wenn nicht vielleicht der beste Deutsche aktuell. Es ist doch klar, dass Bayern München den gerne hätte. Das muss man doch nicht aussprechen. Also, und vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht in der akuten Situation ist, gerade um ihn buhlen zu können und mit ihm zu verhandeln, wozu solche Absichtserklärungen nach dem Motto, der müsste bei uns spielen, das wäre toll. Warum macht man sowas? Das ist so ein auf dicke Hose machen in einer Situation, wo man eigentlich gar nicht Not täte. Weil, wie gesagt, jeder Bundesligist hätte, glaube ich, Florian Wirtz gerne in seinen Reihen. Und die Bayern sind der Einzige, der es sich wahrscheinlich leisten könnte. Das ist doch wirklich sehr, sehr fadenscheinig, dann so eine Sache nach außen zu tragen. Warum macht man das? Also entweder ist es völlig unbedacht, dann ist es unprofessionell, oder ist es gewollt, dann ist es einfach auch schäbig.
Ich glaube, es ist ein bisschen schäbig, aber was ich vor allen Dingen glaube, ist, dass es tiefenpsychologisch erklärbar ist. Also ich glaube, der FC Bayern ist momentan vom Ruf her ein bisschen gedemütigt, weil du siehst, der schönere Fußball, der temporeichere Fußball, möglicherweise auch der bessere Trainer, das ist alles gerade in Leverkusen, das ist in dieser spröden Bayer-Arena. Wir müssen irgendwie trotzdem mal zeigen, dass wir der Platzhirsch sind. Wir sind die, die ansagen, wer bei wem spielt. Wir haben das Geld, um Wirtz loszulösen. Eigentlich sind wir doch die Geileren. Und ich glaube, dass das so eine tiefe Motivation von Uli Hoeneß ist, den das total anpisst, dass gerade in Leverkusen quasi das schönere, das heißere Projekt zu sehen ist. Und ich glaube, das ist dann einfach mal so ein bisschen so ein Stiergebrülle, so ein testosterongestelltes Stiergebrülle. Hey, ich zeige euch mal, der FC Bayern ist doch der Platzhirsch. Pustekuchen, das habt ihr davon.
Aber ich lass mich noch mal ganz kurz über das Topspiel vom letzten Wochenende reden. Du hast es ja auch schon erwähnt. Ich fand das Komische eben, wenn die Bayern wirklich sich hinten reinstellen und nichts zulassen wollten, ist das ja wirklich kläglich gescheitert, weil Bayer Leverkusen hatte ja Chancen für 3 Spiele. Das heißt, das haben die Bayern hinten schon mal nicht dicht bekommen. Ich glaube auch nicht, dass die Bayern den Plan hatten, keine Torchance zu haben in dem Spiel. Das hat sich auch mehr aus der Spielweise von Bayer ergeben. Also da hat wirklich Bayer den Bayern echt richtig die Grenzen aufgezeigt. Und leider aus Sicht eines neutralen Fans hat es nichts genützt, weil die Meisterschaft trotzdem entschieden ist nach diesem Spiel. Aber es muss ganz komisch gewesen sein, als Bayern da rauszugehen mit einem blauen Auge und zu merken, ey, wir haben hier eigentlich überhaupt keinen Stich gehabt, aber wir haben trotzdem den Punkt geholt und jetzt ist die Saison eigentlich gelaufen. Also das ist, ich glaube, mit so ein bisschen sportlichem Ehrgeiz ist das ein ganz schaler Beigeschmack, mit dem man aus so einem Spiel rausgeht.
Ja, schaler Beigeschmack. Und ich sah hinterher nur 2 Kicker-Redakteure in einem Videoformat, die auch wirklich fassungslos waren, weil sie dachten, so sehr hat man den FC Bayern lange nicht unterlegen gesehen. So sehr hat man auch so einen Bayern 04 nicht so dominant gesehen gegen den FC Bayern. Alle haben gedacht, das wird so ein Spiel mit offenem Visier. Und das haben die Bayern offenbar noch nicht mal hinbekommen. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ich hätte es jetzt auch nicht geil gefunden, wenn Leverkusen gewonnen hätte. Also für mich ist diese ganze Nummer Leverkusen spannend und Double und Schimmel, es ist auch komplett durch. Also die Geschichte möchte ich einmal hören, aber jetzt ist auch gut. Meiner Meinung nach kann das ganze Projekt jetzt in sich zusammenbrechen. Wirtz zum FC Bayern, Alonso irgendwo hin zu irgendeinem großen Club, dann gehen noch 2, 3 andere Spieler weg und dann bricht das wie aus einem Collier, bricht ein Juwele nach dem anderen raus und dann ist das wieder der gleiche alte, langweilige Verein, den wir schon irgendwie die ganzen Jahrzehnte hatten. Also das fände ich jetzt ganz gut, wenn dieser Degenerationsprozess mal so ganz, ganz langsam eintreten würde. Ansonsten macht mir ja, muss ich mal sagen, auch sonst die Bundesliga-Tabelle viel mehr Freude. Also ich finde erstens super, das müssen wir wirklich nochmal loben, ich hasse den VfL Bochum auch, aber wie geil ist das, wie der VfL VfL Bochum gerade aufspielt. Die waren ja auch schon irgendwie untot und man hatte das Gefühl, die können ja schon mal für die zweite Liga planen. Und jetzt siehst du es, zack, marschieren sie wieder vorne weg mit Zirtaki und vollem Ruhestadion und so weiter und so fort. Also mich freut es richtig.
Ja.
Hast du nichts zum VfL Bochum zu sagen? Das muss doch auch dein Fußballherz erwärmen.
Doch. Wir haben ja über Dieter Hecking schon gesprochen, lobend auch. Und ich finde einfach auch irre, dass sie es in so kurzer Zeit geschafft haben, aus einer völlig ausweglosen Situation, sicherlich auch vielleicht als Beispiel für die Zukunft. Du wirst dich, wenn die sich diese Saison noch retten, wirst du das immer als leuchtendes Beispiel haben, nach dem Motto, ja guck mal, Bochum hat es damals auch geschafft. Also wenn die das wirklich noch schaffen und alleine die Situation, die sie sich jetzt reinmanövriert haben, ist ja ein Riesengeschenk. Denn es hat ja niemand mehr zugetraut, dass sie in eine Situation kommen, wo man das Gefühl hat, sie können aus eigener Kraft jetzt zumindest die Relegation wieder schaffen. Das war komplett abgeschrieben. Und ich glaube auch, dass die Fans des VfL das als Riesengeschenk sehen, dass sie in so einer Situation, wo es eigentlich echt so eine bleierne Depression gab, nach dem Motto, wir kriegen echt nichts gebacken, wir sind zu schlecht für den Rest der Liga, wir sind viel schlechter als alle anderen. Wenn du dann in so ein Fahrwasser kommst, wo du sagst, ey, wir können jetzt zu Hause im Moment an guten Tagen können wir jeden so richtig ärgern und packen und wir haben uns da echt aus dem eigenen Shop wieder rausgezogen, das ist, glaube ich, für alle Anhänger des VfL Bochum im Moment gerade ein richtiges Hochgefühl.
Also ich würde als Bochum-Fan auch mit Dauererektion die ganze Woche rumlaufen, weil ich denken würde, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich hatte alles schon...
Dödel-Content!
Also ich sag mal so, das war ja quasi nicht mehr zu hoffen und jetzt guckst du auf die Tabelle und es gibt tatsächlich noch das Best-Case-Szenario, dass Holstein Kiel, lassen wir beiseite, eigentlich ganz sympathischer Verein, aber nicht auch jetzt quasi nicht natural born erste Liga, aber wenn Hoffenheim und Heidenheim noch runtergehen würden, dann würden wir nicht mehr reden, weil gleichzeitig ja möglicherweise Köln und der HSV hochgehen und
Dass Hoffenheim runtergeht, hat mein Verein glorreich verhindert am letzten Wochenende.
Ja, dankeschön. Ja. Ey, da war ich richtig wütend auf dich und deinen Verein. Ja. Ich war richtig wütend. Ich habe gedacht, Werder wird jetzt diese Krise noch ein bisschen verschärfen. Wir müssen ja gleich auch nochmal über die kruden Motivationstricks des Hoffenheimer Coach reden, aber dass ihr dagegen die verloren habt. Hast du den Dildo hinterher noch in der Kabine gefunden? War das vor dem Spiel gegen Werder?
Ich weiß es nicht. Also für mich war das kein Dildo-Spiel, ehrlich gesagt. Das war insgesamt ein ganz bitterer Fußballabend. Nachmittag.
Hast du noch versucht, ein bisschen missgünstig zu klingen, als du die Hoffenheimer Tore vermeldet hast?
Nein, ich versuche dann immer wirklich ganz neutral zu klingen. Also im Fußball versuchst du ja als Stadionsprecher sonst nie neutral zu klingen, aber wenn du dann ganz neutral klingst, denke ich, ist das beste Statement, was du geben kannst. Nach dem Motto, ich verlese das jetzt wie den Wetterbericht.
Bitte unterlassen Sie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Sie schaden sich und anderen. Sagst du das auch immer, und anderen?
Nein, das waren wir, ist eine Durchsage vom Band bei uns.
Ach so, wenn das auch nicht schlecht.
Oder beziehungsweise, unsere Sicherheitssprecherin macht das. Quatsch, jetzt ja Quatsch. Wir haben manche Sachen, die vom Band kommen, die Dinge, die ständig passieren, also keine Bierbecher werfen und sowas. Aber wenn es akut brennt, dann haben wir eine Sicherheitssprecherin.
Ach so.
Das ist die liebe Sonja. Sehr geschätzte Kollegin.
Ja, und klingt die auch so streng, dass dann alle die Hacken zusammenknallen und sagen, oh, ich mach das Pyro mal lieber.
Oh ja, Sonja ist eine sehr, sehr strenge Natur.
Da muss ich wiederum mal dran denken, an den Stunt, den deine Kollegen einmal gebracht haben. Wir haben, glaube ich, vor 540 Folgen mal drüber geredet, dass du irgendwann mal nach all den Jahren zu spät gekommen bist und du eine Folge vorher mal verkündet hattest, dass es dir immer ganz, ganz wichtig ist, dass du als Stadionsprecher pünktlich zu deinem Job antrittst. Und dann
haben sie, glaube ich, unsere Kachel, die du erstellt hast mit meinem Zitat, haben sie auf die Videowand gelegt, als ich kam.
Wahrscheinlich haben sie extra dafür gesorgt, dass du zu spät kommst, damit
sie
die
Kachel... Das war auch die strenge Sonja, wie sie auch alle nennen, intern. Also das darf sie nicht wissen, aber ich glaube, das war auch auf ihr Mist gewachsen.
Sehr, sehr schön.
Taucht sie endlich auch mal in diesem Podcast auf. Sehr schön.
Hallo Sonja. Das hast du eben so ein bisschen nur gestriffen, das Thema. Der Hoffenheimer Coach, Herr Ilzer, gekommen von Sturm Graz aus Österreich, hat offenbar ein paar, zumindest ein bisschen krude Motivationstricks. Und zwar hat er wohl einen Dildo mit in die Kabine genommen und hat gesagt, ich möchte, dass ihr so hart drauf seid wie dieser Dildo. Das hat mich natürlich einerseits ein bisschen erinnert an andere Trainer, die ebenfalls mal so versucht haben, mit so Motivationstricks oder letzte Prozent Kampfgeist aus der Mannschaft rauszukitzeln, gibt ja die berühmten Szenen von Christoph Daum, der seine Mannschaft in Leverkusen, glaube ich, über diesen Scherbenteppich hat laufen lassen oder durchs Feuer hat rennen lassen. Gab es ja viele Leute, die gerne mal irgendwelche abschätzigen Artikeln aus der anderen Lokalzeitung des Gegners an die Tür geheftet haben und guck mal, die halten euch für Idioten und den haut ihr heute richtig in den Sack voll da. Aber den Dildo, ich weiß nicht, ich fand's so halb geil. Mal im Dödel-Content.
Das war so eine Halberektion nur gefühlt.
Achso, darf ich das kurz erzählen? Ich habe irgendwann mal eine Veranstaltung mit Ina Müller gehabt.
Ich lache jetzt schon.
Na, pass auf. Und auf jeden Fall war es so, dass wir dann alle da saßen. Das war im Tippi in Berlin. Und vorher ist ja so, wenn die Leute sich nicht kennen, wird ja so bemühter Trash-Talk gemacht. Ne? Und Ina Müller überraschte mich mit dem Hinweis, als ich erzählte, dass ich aus Bielefeld komme. Dann hat sie gesagt, dass in ihrem Freundeskreis eine halbe und verunglückte Erektion Bielefelder genannt wird. Fand ich schön. Oh, du hast noch einen Bielefelder. Fand ich irgendwie schön.
Lustig, dass das dann auch thematisiert, so verbal thematisiert wird in solchen Momenten.
Ja, ja.
Was die Sache ja meistens nicht besser macht.
Nein.
Ich habe jetzt gestern, ja, bin gestern in Oberhausen aufgetreten. Sehr schön, Oberhausen. Und irgendwie eine tolle Stadt, was Fußball angeht. Auch wenn sie nicht auf höchstem Level spielen, aber du hast das Gefühl, trotzdem ganz, ganz große Fußballbegeisterung. Und mich hat einer angesprochen, der kommt aus Bielefeld. Ein älterer Herr schon, der sagte, ja, grüß mal den Philipp Köster, der hat mir früher für 50 Pfennig das Stadion verkauft.
Ja, glatt gelogen auch. Aber was schön ist, es gibt sehr, sehr viel, was bei Rot-Weiß Oberhausen liebenswert ist. Natürlich der Ex-Präsident Hajo Sommers, der leider inzwischen zurückgetreten ist, sich jetzt, glaube ich, für die Partei, für den Stadtrat in Dülmen oder Castrop-Rauxel oder Oberhausen bewirbt. Und es gibt ein wunderbares Maskottchen.
Das Underdog.
Ein Hund, der aussieht wie ein Hase. Der Underdog. Und es gibt ganz wunderschöne Szenen, wo der Underdog quasi wie ein Hase davon hüpft. Und man fragt sich, was der Underdog genommen hat in diesem Moment. Und man möchte das auch. Ich finde das super, dass ein Maskottchen so selbstironisch ein Underdog genannt wird.
Und sie haben nur drei Flutlichtmasten, weil einer mal umgekippt ist. Und sie haben es dann bei den drei belassen.
Ja.
Und gesagt, reicht auch.
Und als Gast kommt man in die Kanalkurve. Was ich auch sehr schön. Das klingt so ein bisschen nach Gaswasserscheiße und dass gleich der Monteur kommt. Aber man steht als Gästefan, glaube ich hoffentlich, dass es immer so ist. Ich war länger schon nicht mehr da, in der Kanalkurve. Und die haben ja eine sehr bewegte Geschichte, waren zwischendurch sogar mal in der zweiten Liga mit Rot-Weiß Oberhausen. Ich glaube, Hans-Günter Bruns war damals, glaube ich, sogar Trainer. Inzwischen sind sie, glaube ich, wieder Regionalliga. Aber es war schön, das ist eine richtige Fußballstadt, ne? So erdig, bisschen verzweifelt, also wie so Regionalligisten halt so sind. Ganz schön.
Ich habe zur Begrüßung einen O-Ton eingespielt von dem langjährigen, ehemaligen Präsidenten Maaßen, der unter anderem zur Zeit des ersten Bundesliga-Aufstiegspräsident war und der wirklich mit ernster Miene sagt, also es war noch vor dem Aufstieg, sie sind der Stadt einfach schuldig, irgendwann mal in die erste Liga aufzusteigen, weil gucken sie sich hier um, hier gibt es sonst nichts, worüber man sich freuen könnte. Deswegen müssen wir den Leuten irgendwann mal die erste Liga bieten.
Na, ich sag mal, mit dem Argument kannst du natürlich auch sagen, dass Gelsenkirchen und Schalke per Gesetz in der ersten Liga spielen sollte, wenn du sagst, landschaftlich ist das nicht besonders reizvoll. Gilt übrigens auch für Kiel, gilt auch für Herne, gilt auch für Wanne-Eickel als Stadtteil von, ich weiß nicht, ist das ein Stadtteil von Herne? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall.
Ja, wobei Herne ja in der Bundesliga eine untergeordnete Rolle spielt, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Gut, aber Westfalia Herne spielt, glaube ich,
gerade. Achso, du willst die? Ach so rum. Ja, jetzt verstehe
ich. Ich möchte. Wir hatten uns auch mal eine Geschichte, warum Sylt eigentlich keine Erstligisten hat. Das fänden wir auch sehr schön. Das wäre doch super. Stell mal vor, mit Kloppo als Trainer, der aus seinem Reddachhaus auf der Landstraße, man könnte in Morsum ein Stadion errichten. Wir hatten damals auch sogar einen Namen. FC Weißgold Sylt und dann wäre im Pony oder im Go-Gärtchen könnte so eine Vereinskneipe sein.
Ja.
Es könnten Ultras geben, die alle so diesen Sylt-Wichser-Knoten haben, also diese Kampen, die Kampenschnecke.
Genau, aber die tragen dann auch keine Schals, sondern diese umgeworfenen Pullover in Vereinsfarben.
Ralph Lauren, genau. Wir hatten sogar schon Ultranamen, Schnösel-Szene Westerland. Fand ich eigentlich ganz schön. Übrigens, ja. Mal müssen wir ganz kurz, wenn wir gerade in diesem fußballerischen Gefürt, Niederrhein, Ruhrgebiet sind. Ganz kurz über Alemannia Aachen reden.
Mhm. Was haben sie denn jetzt schon wieder angestellt?
Pass auf, sie haben vor vielen Monaten, hatten wir ein bisschen Beef mit den Aachenern, weil wir auch wie andere, wie die Zeit, wie die Süddeutsche, wie auch Elf Freunde darauf hingewiesen hatten, dass es dort möglicherweise eine gewisse Rechtsoffenheit gibt in der Funktionärsetage und auch bei den Anhängern. Hinterher gab es viel Ärger und dann wurde uns auch vorgeworfen, dass wir da zu sehr draufhauen, vor allem, weil der Aufsichtsratsvorsitzende auch eine merkwürdige Rolle spielt. Jetzt gab es, hat die Zeit enthüllt und haben Prozessbeobachter auch nochmal geschildert, den Umstand, dass es da einen Rechtsausleger in der Fanszene gab, der als Türsteher einen Freier aus einem Laufhaus, aus einem Bordell krankenhausreif geprügelt hat und so, dass der wirklich nur knapp mit dem Leben davon gekommen ist. Davon gab es dann ein Video und unter anderem soll der Aufsichtsratsvorsitzende, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Video, das ihm zugeschickt wurde, wo wirklich ein Mensch den anderen nahezu tot prügelt, ja, kommentierend, gelobt und noch geliked haben. Das ist der Kollege, der auch schon vorher quasi wirkt wie ein AfD-Unterstützer und was ich mich dabei gefragt habe, als ich das alles gelesen habe, wann ist eigentlich bei so einem Club wie Alemannia Aachen, der so wirklich ein ruhmreicher alter Traditionsclub ist, der eine eigentlich sympathische Anhängerschaft hat, der ein tolles Stadion hat, der in der Stadt ist.
Den man auch mögen möchte.
Ja, den man auch mögen möchte, wo man sagt, die Alemannia ist wieder da, ist doch nicht mehr der alte Tivoli, aber es ist, oh Gott, und dann wird es doch sicherlich noch einen Printenhersteller geben, der die sponsert und so weiter. Wann ist eigentlich da der Punkt, dass sie sagen, Alter, tritt doch einfach zurück, du hast deine Chance gehabt, tritt doch einfach zurück, niemand will dich mehr hier. Und das ist eine Sache, die kann ich nicht verstehen, dass so ein Typ noch im Amt ist. Jetzt sind zwei andere Funktionäre zurückgetreten, weil sie sich damit nicht mehr identifizieren konnten. Zwei Leute sind zurückgetreten und haben gesagt, bitte, wir wollen das nicht mehr mit dem Typen zusammenarbeiten. dann musst du doch irgendwann mal als Aufsichtsratsvorsitzender sagen, das war's, servus, ich wende jetzt mal Schaden vom Verein ab, stattdessen macht der einfach stumpf weiter. Ja, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht.
Na, bist du denn sicher, dass den wirklich so viele nicht wollen? Oder kann es nicht sein, dass der komplett akzeptiert und geduldet wird eigentlich und sagt nun niemand?
Du, es kann sein. Es kann ja sein, dass der im Umfeld total geschätzt wird und vielleicht ist er auch noch ein örtlicher Großfürst, der alle irgendwie in der Hand hat und der von allen was weiß und der wie, Robert De Niro in der Pate 2 durch die Gassen läuft und jeder drückt ihm noch eine Orange umsonst in die Hand. Das kann alles sein und trotzdem musst du doch irgendwann sagen, es ist jetzt gut, Fehler gemacht, vielleicht bin ich nicht der Richtige für so einen Posten. Stattdessen ist er immer weiter in diesen ganzen Netzwerken drin. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Alemannia, dass es da nicht irgendwie irgendwann mal so drängende Worte gibt, jetzt leg mal deinen Posten nieder. So,
ja,
Punkt.
Klare Kante.
So, nochmal kurz, zweite Liga. Ich kann mal kurz in unser Playbook gucken, in unsere Vorbereitung, weil Tim Pomerenke hat als Thema aufgeschrieben, Frimpong hat aufgeschrieben, zweite Liga, Titelrennen wird immer enger. Und ich würde mal so sagen, da müssen wir doch hauptsächlich über zwei Sachen reden. Was ich mich gefragt habe, lieber Arndt, wie wird das eigentlich, wenn der HSV zurückkehren sollte in die erste Liga? Glaubst du, da stehen dann alle so staunend und das ist dann so, wenn der Aufstieg klar ist, wird das dann wieder hier bei NDR Bingo verkündigt und dann gibt's so eine Parade wie nach dem Zweiten Weltkrieg in New York, wo dann quasi von der Elbphilharmonie die Konfetti runtergeschmissen werden und so weiter? Oder meinst du, das wird dann eher so ein Achselzucken, ne? Sagen, da seid ihr ja wieder.
Ich bin gespannt. Ich glaube, dass der HSV, wenn er es schafft, sollte, was ja eigentlich immer bis zum letzten Spieltag in den Sternen steht, dass der eine totale Euphoriewelle erleben würde. Also dass der die ganze Stadt in Aufruhr wäre, wenn der HSV wieder erstklassig ist. Und dann ist halt die Frage, mit was für einer Mannschaft sie es schaffen. Also in der 1. FC Köln aufsteigt, da hätte ich im Moment eher das Gefühl, dieser Kader ist schon mit zwei, drei Verstärkungen durchaus Bundesliga-tauglich. Beim HSV und bei Kaiserslautern habe ich das Gefühl noch nicht. Aber das Interessante finde ich ja an der Gesamtlage. Ich meine, der HSV, da wechselt ja nach wie vor stündlich die Tabellenspitze in der zweiten Liga. Wir haben, glaube ich, eine Woche vorher gesagt, oh, jetzt zieht sich's aber doch auseinander, das Feld in der zweiten Liga. Ja, Pustekuchen, jetzt hat der FC verloren, der HSV nicht gewonnen, Kaiserslautern nicht gewonnen. Jetzt ist Düsseldorf aber mal wieder dran und Paderborn ist auch wieder dran, die man eigentlich schon beide so ein bisschen abgeschrieben hat. Selbst Elversberg hat nur 4 Punkte Rückstand und ist auch noch in der Verlosung. Und wenn man 5 Punkte noch als aufholbar werten möchte, was ja durchaus so ist bei noch 12 Spielen, dann sind auch Hannover und Nürnberg sogar noch im Rennen. Interessant aber, und da muss ich jetzt Abbitte leisten, der Karlsruher SC ist raus mit 9 Punkten Rückstand. Da gab es viele Diskussionen über den Verkauf des Torjägers nach Heidenheim, der CFC Warze. Da haben ja viele abgekotzt und gesagt, wie können wir den jetzt, während wir noch im Aufstiegsrennen sind, verkaufen? Und ich habe damals noch gedacht, ja, die werden schon einen Plan haben, die werden den schon nicht ohne Not und wahrscheinlich haben sie schon mit Kaufmann schon einen guten Ersatz. Wahrscheinlich ist CFC Warze auch irgendwie überschätzt, keine Ahnung. Der hat jetzt in Heidenheim auch noch keine Bäume ausgerissen, aber bei Karlsruhe fehlt er an allen Ecken und Enden. Und du hast für eine Einnahme von, ich glaube, 1,5 Millionen etwa, hast du jetzt deine Aufstiegschancen verkauft.
Ich hab's noch im Ohr. Ich hab's noch im Ohr, wie du abgewinkt hast. Immer wenn der Name von dem KSC eigentlich, ach komm, der ist so ein Blindfuchs, der kann nix so. Gut, dass er den noch losgeschlagen hat.
Ja, so hab ich das auch nicht gesagt. Aber tatsächlich, wirklich, seit er nicht mehr da ist, ist 9 Punkte Rückstand jetzt. Das wird nichts mehr.
Pass auf, der KSC ist raus und der 1. FC Nürnberg ist auch raus und da können wir ja ganz kurz schon mal
5 Punkte, das geht.
Ja, aber ich glaube es trotzdem nicht. Ich glaube es trotzdem nicht. Dadurch, dass es so wahnsinnig viele Aspiranten gibt, Nürnberg ist eigentlich weg. Miro Klose hat selber gesagt, dass er einfach nur eine ruhige Rückrunde spielen will. Jetzt ist aber auch noch der Sportdirektor weg. Und als wir dann in der letzten Ausgabe drüber sprachen, da hatten wir durchaus lobende Worte für die Transferbilanz von Olaf Rebbe, der dann gefeuert worden ist, doch formuliert. Und dann gab es Ärger. Gab es relativ viele Zuschriften, die gesagt haben, ich bin am Club nah dran oder aus dem Clubumfeld werdet ihr nur belächelt oder es hat für ein Schmunzeln gesorgt. Was ihr gesagt habt, da geht möglicherweise lieber Arndt ein bisschen unter, dass es ja auch unterschiedliche Perspektiven auf Funktionäre gibt.
Ja, aber es ist doch auch immer so, dass man Sympathien und Antipathien hat und hohe Wertschätzung und nicht so hohe Wertschätzung. Und dann wird aber alles auch umgedeutet, so wie es passt. Also so wie das bei dem Bundestrainer mal war, ja, Klins war doch gar nichts gemacht, Löw war doch wirklich der Mann. Und als Löw dann abgeschmiert ist, ja, es war doch in Wirklichkeit, da waren sie Flick. Da wird dann immer gesagt, und hier bei Bobic in Frankfurt, ja, er hat doch gar nichts gemacht, das war doch in Wirklichkeit, war das doch der Mann hinter ihm. In Wirklichkeit war es doch der Scout. Und es wird immer so getan, als könnte man beurteilen, wem man welchen Anteil genau zuschreiben kann. Ich finde nur halt, und so ganz weit weg bin ich vom 1. FC Nürnberg auch nicht, wie viele Leute denken, auch wenn ich es geografisch bin. Ich finde halt nur, dass man den Kader angucken kann von vor 4 Jahren oder sagen wir mal so in der Saison, bevor Olaf Rebbe kam, und das ist mit Sicherheit nicht alles Olaf Rebbes Verdienst, der war da ein Rädchen, aber er war ein Rädchen, was sehr gut funktioniert hat. Und wenn ich Clubfan wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde den jetzigen Kader nicht tauschen gegen den von vor der Olaf Rebbe-Ära. Da war das für mich eine totale graue Maus in der zweiten Liga. Und jetzt ist es doch ein Verein mit relativ vielen spannenden Spielern.
Ja, das kann man ja auch einfach mal so stehen lassen, wie es ja überhaupt so ist, dass wir sehr, sehr häufig Kritik dafür bekommen, welche Themen wir aussuchen. Das ist möglicherweise manchmal auch die Illusion, dass wir hier überhaupt Themen aussuchen und ob wir nicht einfach frei meandernd durch die Themenweltmaschine immer mal hin und da reinpieken und überlegen, das interessiert uns gerade spontan, während wir reden. Da gab es diverse Zuschriften und das ist die allerbeste Lena, den Kollegen Frimpong-Zimmerenke mal hier ins Boot zu holen. Wir sehen ihn gerade noch, ihr könnt es nicht sehen, aber wir sehen ihn auf unserem Monitor, wie er gerade noch gemächlich im Morgenrock mit einer Kaffeetasse in der Hand zum Mikrofon schlurft. Hallo Tim.
Im Gehstock.
Gästeblock.
Moin. Ja, und mit einer Tasche voller Taschentücher, vielleicht hört ihr es ein bisschen verschnupft.
Die Kokserei, die ewige, Tim.
Verschnupft seid ihr ja aber auch manchmal, um das mal thematisch direkt einzuleiten. Oh. Genau über dieses Thema Themenauswahl.
Wir sind hart wie Ilsa Stildo.
Matthias hat uns geschrieben. Zum Beispiel, ich war etwas verwundert, dass in der letzten Folge überhaupt nicht über den DFB-Pokal der Frauen gesprochen wurde. Weil HSV und Werder zum ersten Mal im Halbfinale, Wolfsburg nach 52 Spielen das erste Mal verloren. Das sind so die eine Art von Zuschriften, da kann man sagen, ja, berechtigt. Dann gibt es sowas wie, naja, ihr habt da irgendwie, Gladbach hat zwei Spiele hintereinander gewonnen, wieso sprecht ihr denn da jetzt nicht drüber? Oder es kommt halt sowas wie, Olaf Rebbe, das ist ja jetzt schon sehr abseitig, warum sprecht ihr denn da jetzt drüber? Vielleicht wollen wir das mal ein bisschen aufgreifen. Warum werden hier eigentlich manche Themen besprochen und warum manche nicht?
Also ich würde einfach mal sagen, es ist Zufall. Es ist teilweise purer Zufall, was uns gerade mal so vor die Linse läuft. Es gibt auch vieles, was man wirklich nur so streift und wo man eigentlich denken möchte, möchte ich mal drüber reden. Zum Beispiel die Spielvereinigung Bayreuth in der Regionalliga Bayern in großen finanziellen Schwierigkeiten. Wir drücken die Daumen, aber wir haben keine Ahnung davon. Wir haben noch weniger Ahnung als von der Amtszeit von Olaf Rebbe. Und insofern fällt sowas manchmal hinten rüber, genauso wie der DFB-Pokal der Frauen. Ich weiß nicht, Arndt, du hast dich da eingelesen und weißt da sicher viel zu erzählen, aber ich muss gestehen, das ganze Thema ist ein bisschen an mir vorbeigelaufen. So.
Ja, ich würde mir das Halbfinale HSV Werder, würde ich mir sogar gerne angucken. Aber es ist wirklich so, wir sind da sehr aus dem Bauch heraus bei der Auswahl unserer Themen. Es gibt natürlich Themen, die musst du machen, die liegen auf der Hand, wenn Nagelsmann entlassen wird oder dergleichen. Aber es gibt eben auch Themen, das sind so Kann-Themen und die kommen uns dann einfach manchmal nicht, weil wir nicht dran denken oder nicht, weil wir sie nicht wertschätzen, sondern weil wir einfach andere Sorgen haben. Und das hat dann nichts mit Ignoration, wie Lothar Matthäus sagen würde, zu tun, sondern es gibt einfach viel zu viele Themen und es gibt viel zu viele Vereine. Wir sind da eben sehr, sehr, sehr subjektiv in der Auswahl der Themen, über die wir gerne reden möchten.
Ja, subjektiv, ja? Und selektiv.
So kennt man uns.
Ja, so kennt man uns. Also tatsächlich sind wir quasi keine Enzyklopädie, sondern sind immer sehr, sehr selektiv unterwegs. Alles, was so die Aufmerksamkeit mal kurzzeitig fesselt. Ich finde ja zum Beispiel auch spannend, was mit Borussia Mönchengladbach passiert. Ich hätte Seoane schon irgendwie als Dead Man Walking gesehen, trainertechnisch. Und jetzt scheint es doch ganz gut zu laufen. Bei Werder Bremen hätte ich gedacht, das könnte möglicherweise diese Saison eine schwierige werden, aber ist eigentlich ganz okay. Bei Hoffenheim hätte ich gedacht, die sind untot. Die sind wie Augsburg, die steigen einfach nie ab. Das ist so ein monolithisches Mittelfeld. Aber es sind alles so Themen, wo man gleichzeitig manchmal dann aber auch nicht den Gedanken hat, den man jetzt so besonders spannend findet. Also bei Gladbach kann ich immer nur sagen, ey, Daumen hoch, habt ihr gut gemacht. Aber bei sehr, sehr vielen Leuten haben wir halt auch mangels Ahnung, mangels Fachkenntnis wenig dazu zu sagen. Insofern müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen damit leben, dass wir hin und wieder dann auch Themen einfach komplett ignorieren. Und der DFB-Pokal der Frauen gehört ausnahmsweise in den letzten Wochen auch dazu.
Ostvereine wird auch oft angemacht.
Oh, Ostvereine. Ja. Was wo ist beim FSV Zwickau los? Was ist bei Karl Zeiss Jena los? Was ist bei Dynamo Dresden? BFC Dynamo? Wir machen ja mal die große Ostausgabe und wir machen auch die größere Österreich-Ausgabe. Und wir rufen auch noch einen an, dessen Namen ich gar nicht nennen möchte. Passt mal auf jeden Fall würde ich aber gerne mal jetzt Ballante schnell rübergehen zum Etikettenschwindel bei Schiedsrichter erklären, habe ich hier stehen, als Notiz.
Ja. Oh ja. Miro hat uns da geschrieben. Er findet, das, was aktuell eingeführt wurde, ist nicht die Lösung für das VAR-Problem. Er schreibt uns, der Schiedsrichter erklärt mitnichten eine Entscheidung. Er benennt lediglich das Ergebnis, also das Was, nicht das Warum. Es wird oft der Vergleich zur NFL gezogen, wo Schiris Entscheidung erklären würden. Das stimmt so nicht. Denn auch dort wird nur angesagt, was entschieden wurde. Deshalb ist die Neuerung nichts als eine Nebelkerze des DFB.
Ja, komplett richtig. Komplett richtig. Da wird nichts erklärt. Also in den meisten Fällen nicht. Ich habe jetzt nicht alle Durchsagen gesehen, die es bislang schon gab. Aber es ist doch albern, dass der Schiedsrichter sich hinstellt und sagt, das Tor wird nicht gegeben wegen Abseits. Das sieht man doch. Ich meine, das kannst du auf der Videowand einblenden. Da brauchst du keinen Schiedsrichter mit dem Mikrofon dafür. Und auf der anderen Seite ist das, was ich von vornherein sage, halte ich immer noch für richtig. Wenn du wiederum jetzt kontroverse Entscheidungen erklärst, und du stellst dich hin und im Stadion sehen das dann ja auch, glaube ich, alle auf der Videowand, was da erklärt wird. Da wird dann erklärt, ja, ich weiß, ihr denkt alle, es war ein Handspiel, aber wir sind der Meinung, so schlimm war es nicht. Ich meine, was willst du damit bewirken? Also, was soll da rauskommen? Sollen die Leute dann alle sagen, ach so, ja, so gesehen, lassen wir es uns auch mal alle durch den Kopf gehen und hören auf zu pfeifen. Also, die ganze Idee ist in meinen Augen halbfertig, maximal.
Ja, finde ich auch. Und der Nährwert ist einfach nicht größer. Ich fände, wenn du nochmal sagen würdest, wir haben uns das genau angeguckt, wenn das so in so einem leutseligen Ton verkündet würde. Und wir sind nur selber nicht ganz sicher. Das wäre ja so, dass man den Schiedsrichter als Mensch mal sehen würde. Weißt du, so, dass du denkst, oh, der hat auch mal bitte. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich pfeife jetzt einfach mal elf Meter, weil der Kontakt war da.
So, ja, dann sollte der Schiedsrichter auch so Sachen sagen, wie, ey, Leute, wenn ihr jetzt pfeift, habt ihr echt, für mich habt ihr keine Ahnung vom Fußball. Weil ganz ehrlich, so solche Sachen. Ne?
Ja, sowas.
So ein bisschen so einen Zunder geben.
Ja, so. Vielleicht auch mal so eine Spitze gegen mein Publikum. Ne? Habt ihr alle Tomaten auf den Augen? Tomatenanfall, wie die Bild-Zeitung früher schrieb. Und man sagt, Leute, pass mal auf, ich habe mir das angeguckt. Ey, der kann auch sein und der ist auch erst Elfmeter-Schinder bekannt, aber ich gebe das einfach mal, weil ich habe auch schon schlechte Noten gekriegt irgendwie beim letzten Spiel und dann mache ich jetzt mal, bin auch ein Heimschiedsrichter. Es wäre schön, ein Moment der Ehrlichkeit, der Offenheit gegenüber dem Publikum, aber ich glaube, dieses formelle Vorlesen, das kann halt auch ein Stadionsprecher machen. Der könnte genau das Gleiche vorlesen und das wäre wahrscheinlich noch von der Intonation her besser, als wenn dann so einer mit so einer porösen Kuhstimme dann sagt, ja, ich habe es mir angeguckt und ich glaube, es ist ein Elfmeter.
Ja, vor allem genau das wird doch auch wirklich eingeblendet. Da steht doch dann irgendwie Prüfung, mögliches Abseits, kommt dann am Schluss kein Abseits. Genau das wird dann durchgesagt.
Erkenntnisgewinn null. Also, Punkt. So, ja. Wir kommen jetzt als Drittes zu einem Versäumnis. Nämlich, es kann nicht sein, dass Tim, Philipp und Arndt ein Managerspiel ankündigen, ein Riesenbohai machen und zum Schluss ist es ihnen völlig egal. Meine Meinung.
Oh.
So, und ich glaube, das teile ich mit Lesern, Tim.
Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema mangelnde Fachkenntnis. Ah. Vielleicht verschweigen wir sie auch ein bisschen, weil unser eigener Punktestand jetzt nicht so berauschend ist. Ich gebe mal einen kleinen Überblick, wo wir so stehen. Philipp steht mit 702 Punkten auf Platz 726. Arndt steht mit 725 Punkten auf Platz 664.
Was? Nein, Moment, ich stehe über Philipp. Ich bin besser als Philipp.
Ja, klar.
Ja. Du hast gesagt, Philipp ist Platz 725 und ich Platz 764.
Arndt, die Botschaft ist angekommen.
Nee, du bist 664.
Ja, das wollte ich mal sagen. Das sind Welten im Managerspiel.
Richtig.
So, und du?
Und ich stehe mit 942 Punkten auf Platz 136.
Tim Pomerenke schon mit geöffneter Hose.
Das ist eklig. Ja. Das ist die hässliche Fratze des Managerspiels.
Ich glaube, das war auch der Grund, lieber Frimpong, warum wir das Ding nicht mehr weiter erwähnt haben. Aber man muss ja mal sagen, was da ganz, ganz vorne passiert bei uns, das hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Albanien-Managerliga von Zeigler und Köster, sondern das ist, möchte ich mal sagen, das ist weltweit von Bedeutung.
Das ist richtig cool, dass wir es genau jetzt machen. Das kann kein Zufall sein, dass wir jetzt mal wieder drauf gucken. Wir haben nämlich vorne Platz 3 Spatz, Platz 2 Knut-S und auf Platz 1 den ganzen Stolz unserer Managerliga. Serviette Senf. Nicht nur auf unserem Platz 1 in der kleinen Liga, sondern auf Platz 1 der Gesamtrangliste aller Kicker-Manager-Spieler. Das ist doch sensationell, oder?
Leck mich am Arsch. Leck mich fett.
Ich hoffe, das stimmt wirklich und wir haben das System auch richtig kapiert und haben jetzt nicht gerade was völlig Falsches erzählt. Aber ich glaube, es stimmt wirklich.
Also, wenn ich es richtig verstehe, ist es der erste Platz geteilt mit einem gewissen Wolfgang Kipp, den wir hier gar nicht weiter kennen. Aber jetzt kommt der Zusatz und das ist eine Perspektivgeschichte. Wolle Kipp hat mit Mamouche jemanden auf dem ersten vorne drin, der jetzt ja gar nicht mehr punkten kann. Bis einschließlich Platz 7 haben alle Mamouche noch im Kader.
Ah.
Ja, das heißt, Wolle muss jetzt auf Johnny Burkhardt setzen und Senfi, unser Senfi, der hat vorne Ikitike und Kleindienst drin, das heißt, ab jetzt wird es ja nur noch besser, der wird ja nur noch vorweg marschieren.
Finde ich gut. Ein bisschen Lokalstolz und ein bisschen Gruppenstolz ist schon dabei. Ich finde außerdem, Serviette Senf, sehr, sehr schön, kannte ich noch nicht. Also was ich schon so kannte, war Hinter Mailand oder so klassische bunte Liga Aachen-Namen, ne? Wie Wim Kift und so weiter. Hinter Mailand fand ich auch immer schön und jetzt haben wir halt Serviette Senf. Finde ich einen ganz spontan guten Namen. Gibt es denn noch so weitere Namen, die uns irgendwie begeistert haben, einfach weil sie so wahnsinnig kreativ sind?
Gucke gerade mal.
Viele. Es gab einige, die mich spontan begeistert haben.
Man sieht, dass alles in einer gewissen Zeit gegründet wurde. Ich habe zum Beispiel S. Peckdehne hier mittendrin.
Der gute alte Speckdehne, da ist er.
Ja.
Speckdähne.
Speckdähne.
Oder Speckdähnen BSC.
Auch schön.
Wir haben hier Platz 383, den fiesen Fettsack.
Oh.
Der war zwischen am Anfang mal, glaube ich, ganz gut und ist jetzt sehr abgerutscht.
Das ist mein zweiter Account. Witzig, Philipp.
Ich lande vor Zeigler und Köster, ist ein Name, der mich ein bisschen ärgert, weil der wirklich vor uns beiden steht, Philipp.
Kotletto gefällt mir ganz gut, der Metzgereizauberer.
So richtig fantasievoll ist das gar nicht, da ist Serviette Senf schon das Beste. Ihr könnt auch gerne nochmal euren eigenen Stand begutachten. Ich würde mal sagen, wir schauen auf jeden Fall kurz vor Schluss der Saison nochmal rein.
Ja.
Und dann sollte Serviette Senf unbedingt auch hier in der Sendung vorkommen, finde ich. Er soll zumindest mal so, vielleicht kriegt er so einen Präsentkorb. Er kriegt einen Präsentkorb mit alten CDs von Arndt, mit dem Kaffee von Frimpong. Ich hau auch noch ein bisschen was raus. Das wird schön. Er kriegt einen Präsentkorb von uns, finde ich.
Finde ich gut, ja.
Ich muss sagen, ich habe genauso schlecht performt bisher wie damals, als ich für Arminia Bielefeld, meinen Heimatverein, habe ich glaube ich schon mal erzählt, das Tippspiel auf Facebook gemacht habe. Da habe ich in der Abstiegssaison von Arminia Bielefeld in der Bundesliga, habe ich jede Woche einen Tipp losgelassen, habe natürlich immer auf Sieg für Arminia getippt und immer hat Arminia verloren. Und die Leute wurden immer aggressiver. Die Leute wurden immer aggressiver in den Kommentaren darunter. Der will uns verarschen, der nimmt uns nicht ernst. Köster, was hat er gesoffen? Köster, nimmt der Koks und so weiter und so fort. Ich glaube, hier ist die Atmosphäre insgesamt ein bisschen freundlicher.
Ich will mir mal eben Philipps Mannschaft angucken, gerne.
Ach, das muss doch jetzt nicht sein.
Einfach nur, so aus Bock, einfach nur um noch einen kleinen
Aber das ist jetzt Schluss so, weißt du, das ist jetzt so wie, keine Ahnung, wenn man sich Lenin im Mausoleum anguckt. Da bewegt sich nichts mehr, das ist auch nicht besonders attraktiv. Ich müsste mir das eigentlich gar nicht angucken. Da sind nur so Rohrkrepierer drin. Ich habe weder Kleindienst noch Mamouche, ich habe keinen ordentlichen
Torhüter. Aber Mattes Tell, der wird noch eine Menge Rückrunde reißen für dich.
Und genau diese Missgunst ist es, die uns immer wieder auseinandertreibt.
Ja.
Gerade du als Moraltheologe hättest eigentlich, finde ich, jetzt versöhnliche Worte finden können.
Du hast aber Woltemade, das ist natürlich eine weise Entscheidung gewesen. Und Skiri war, glaube ich, auch ein guter Griff. Und Grifo war auch ein guter Griff.
Jetzt versuchst du es wieder gut zu machen. Ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass Woltemade nicht Woltemade ausgesprochen wird. Ich finde, das ist ein so klassisch englischer Name, dass mir das nach wie vor einen gleichen Stich ins Herz gibt.
Die Frage, die sich jetzt hier alle stellen, aber die gar nicht geschickt wurde, weil sie eigentlich so auf der Hand liegt, ist, wie verbringt ihr eigentlich den nächsten Dienstagabend?
So nämlich. Ich habe hier nämlich als Thema 7 Ausblick auf Bielefeld gegen Werder stehen. So. Und ich möchte mal sagen, wer gedacht hätte, dass wir uns die ganze Zeit jetzt nebeneinander wie Waldorf und Stadler oder wie Pat und Patachon oder Dick und Doof und Fix und Foxy gegenseitig foppen und in die Seite stechen vor lauter Scherzerei, der kann sich mal gehackt legen. Wir haben beschlossen nämlich einfach, um unsere gute zwischenmenschliche Phase weiter fortzusetzen, das Pokalspiel getrennt zu schauen, getrennt in den Sitzen. Ich weiß nicht, sitzt du im Werder-Sitzplatzblock oder hast du eine Stehplatzkarte, lieber Arndt?
Ich habe mir im letzten Moment noch, gibt ja schon lange keine Karten mehr, noch über Werder noch eine Karte besorgt dann. Wo die genau ist, weiß ich gar nicht. Aber es ist wirklich so, dass wir hatten das ja ganz fest vor und wir hätten mit Sicherheit auch wahrscheinlich lustige Aufnahmen noch während des Spiels gemacht und genau da haben wir jetzt aber irgendwie, glaube ich, beide keine große Lust mehr drauf. Wir wollen, glaube ich, beide einfach das Spiel in Ruhe gucken.
Genau.
Das ginge nicht, wenn wir nebeneinander auf der Pressetribüne sitzen würden.
Nein, ich glaube, wir müssten dort erstens neutral sein, weil es auf der Pressetribüne auch gar nicht so geil ist, wenn man die ganze Zeit die Bäckerfaust dreckt, wenn der eigene Verein getroffen hat. Das darf nur Bielefeld-Reporter Uli Zwetz, der ja mit links immer vor Radio Bielefeld kommentiert und mit rechts die Sprechchöre mitsingt, die von der Südtribüne kommen. Aber wir werden vorher ein Bier trinken und ich habe mir überlegt, lieber Arndt, ich möchte dir einfach auch noch ein paar touristische Tipps geben.
Unbedingt.
Pass auf. Also ich weiß nicht, wann du ankommst, aber wir könnten vorher noch in den Tierpark Olderdissen gehen.
Mhm.
Da ist, glaube ich, gerade der letzte Steinbock gestorben. Auf jeden Fall kann man dort immer nette Futterpäckchen ziehen. Also du wirfst 1 Euro rein und kriegst so ganz, ganz viel und kannst Steinböcke füttern.
Und so.
Missgünstige Ziegen, missgünstige Steinböcke. Es gibt ganze Gehege, in denen du gar nicht siehst, was da passiert, weil da nur so Larven oder kleine Vögel leben, die aber, glaube ich, längst ausgeflogen sind. Also Olderdissen ist so, möchte man sagen, ein Tierpark für alles Vergängliche. Dann möchte ich dir natürlich gerne das örtliche Bier näher bringen. Man trinkt ja in Bielefeld Herforder Pilz.
Ja.
Im gelben Strahlenkocher, wie das heißt. Das sind immer so 10 kleine Flaschen Herforder Pilz, die man auch auf dem Weg zur Alm unbedingt trinken sollte. Dann gibt es einen wunderschönen Marsch zur Alm vom Siegfriedsplatz durch die Rolandstraße. Und das ist echt wunderschön. Du siehst im Hintergrund schon die Flutlichter. Das wird ja auch ein Abendspiel sein. Und es wird alles wunderschön erleuchtet sein. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir uns vorher auf dem Siegfriedsplatz treffen und dort zusammen einen Strahlenkoffer vernichten. Darauf könnten wir uns doch einigen, finde ich.
Irgendwas in der Richtung machen wir auf jeden Fall. Du musst mir auch diesen... Was war noch genau das, was in der Vorabendserie auftauchte aus Bielefeld?
Ach so, ich zeig dir noch das Telekom-Hochhaus. Das ist inzwischen, glaube ich, was anderes, aber das war damals, war das aus Die Wicherts von nebenan. Genau, da war es das.
Ja, genau.
Pass auf, da war es die Zentrale, die Gütersloher Zentrale der Möbelunion. Wo, wie hieß er denn nochmal? Sie ist Schnuppe und er hieß Oh, ich hab's ja, Herr Wiechert, auf jeden Fall Herr Wiechert, war auf jeden Fall zur Möbelunion nach Gütersloh abkommandiert worden und war wahnsinnig einsam und hat sich nach Schnuppe, also nach Maria Sebald und Berlin zurückgesehen und an den Männerchor oder den gemeinsam gemischten Chor Harmonie und den Postboten und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall, das ist das einzige Gebäude, das jemals in der Vorabendserie, glaube ich, ordentlich angekommen ist. Das war das Telekom-Hochhaus am schmucken Kesselbrink. Also das werden wir alles machen. Ich werde dich am Bahnhof in Empfang nehmen. Ansgar Brinkmann hat auch schon angekündigt, dass er da sein wird.
Nee.
Pass auf, weißt du, was wir machen? Wir machen ein Empfangskomitee.
Wir machen Dreier.
Bielefelder, witzig. Dödel-Content. Pass auf, wir machen ein richtig schönes Bielefelder semi-prominenten Empfangskomitee. Vielleicht kommt Ingolf Lück noch. Oder Hera Lind, die kommt auch aus Bielefeld.
Guck an. Stimmt. Das
ist ja, pass auf, ist geboren worden als Herr Lind-Wartenberg in Bielefeld-Sennestadt. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar Titanic-Redakteure und... Das muss ich überlegen. Ingolf Lück, genau. Ingolf Lück, hab ich schon dreimal gesagt. Aber ich weiß nicht, ich glaube sogar, dass die... Nicht Gabi Dom, wie hieß die nochmal aus den Drombusch? Witterpol.
Ja.
Ich glaube, dass Witterpol auch aus Bielefeld kam. Und leider auch Horst Wessel.
Guck an.
Ja. Zuhälter in Berlin erschossen worden, aber in Bielefeld geboren.
Ja, gut.
Man muss nehmen, was kommt, sage ich immer. Man muss nehmen, was kommt. Naja, also auf jeden Fall. Und dann gibt es noch ein paar andere berühmte Bielefelder Söhne und Töchter. Kai Diekmann. Vielleicht wird Kai Diekmann auch da sein, wenn er von seinem Eisbaden im Potsdamer See zurück ist. Naja, also auf jeden Fall wird es sehr, sehr schön. Ich bin mal gespannt, wo du sitzt oder stehst.
Sag mal, in Wichers von Nebenan hat ja sogar Eckhard Fritsch mitgespielt. Das wusste ich ja gar nicht.
Wer ist denn Eckhard Fritsch?
Eckhard Fritsch ist der lustige Dicke in der Jury von Dalli Dalli gewesen. In der Mitte saß, bevor da Christian Neureuther sitzen durfte.
Aber kannst du mal ganz
so
kurz...
So Berliner, der immer so Berliner mit Berliner Schnauze immer lustige Sprüche
reingeworfen. Herr Wiechert hieß Eberhard.
Eberhard Wiechert, genau.
Eberhard Wiechert
von Stefan Orlak.
Von Stefan Orlak. Ja. Leider, glaube ich, auch schon tot. Und Maria Sebald auch, glaube ich, schon tot.
Hannelore Wiechert.
Schnuppe.
Die wurde Schnuppe genannt?
Ja, pass auf, das war für mich der Inbegriff der Gemütlichkeit. Die hatten ein wunderbares Ehebett und ich glaube sogar eine Bettdecke. Eine Bettdecke, was ich nach wie vor ehetechnisch wahrscheinlich für das größte Verhängnis bei sehr, sehr vielen Ehen halte, eine Bettdecke. Und dann war es immer so, dass beide, ich glaube, er hatte oder sie hatte sogar eine Schlafmaske und das ging dann immer zu Ende, bevor Herr Tenstag wieder Minigolf im Büro spielte. Mein lieber Herr Wiechert, Sie müssen nach Gütersloh. War es tatsächlich so, dass dann abends immer dann das Licht ausging und man hörte noch Nachtschnuppe. Das war so ein bisschen wie John Boy und so weiter bei den Waltons.
Maria Sebald ist vor 2 Jahren gestorben und Stefan Orlak vor 5 Jahren. Und weißt du, was ganz traurig ist, ganz bitter? Jochen Schröder, der ewige, jungenhafte
Pfleger Mischer aus der Schwarzwaldklinik.
Wird 71 dieses Jahr.
Alter, der war so jung. Jochen Schröder war so jung.
Nein, ist schon 71, hat gerade Geburtstag gehabt. Herzlichen Glückwunsch, Jochen Schröder, 71 Jahre alt.
Nee, aber wer war der, der auch schon tot ist, der Chris Drombusch war, der von Hooligans getötet wurde in der Serie? Nein,
Chris Drombusch, das klären wir jetzt an Ort und Stelle. Das ist so ein bisschen wie bei diesem legendären Gerhard Schröder-Video, wo er dann in sein Heimatdorf kommt und gibt's den noch? Nee, auch schon tot. Ach, auch schon tot. Auch schon. Wir hören das mal eben.
Auch schon tot.
Ich war mal hier vor ein paar Jahren, da wohnten noch die polnischen, wie hießen sie noch?
Vladek.
Jo. Da ist sie, gibt's sie noch?
Nee, die sind alle tot.
Die sind alle tot?
Ja.
Aha, Mensch.
Ja.
Ja.
So ist
es. Und Arnold auch, ne?
Arnold ist auch tot.
Oh ja, Mensch.
Ja. Aha. Ist schon mit 65 gestorben.
Oh ja. Okay.
Elisabeth.
Ja.
Auch schon tot.
Ach. Ich weiß gar nicht, woher dieser Ausschnitt ist. Ich weiß nur, dass ein guter Kumpel von mir damals die Ostcousine von Schröder aufgetan hat. Das war ein totaler Scoop. Reporter bei der Bild-Zeitung war und ist er auf jeden Fall damals die Ostcousine aufgetan. Und die Ostcousine wohl auch immer bei Gerd Schröder angerufen, im Kanzleramt. So, Herr Gerd, was hast du da schon wieder rausgehauen? Das gibt's doch ja nicht. So. Die Ostcousine fand ich super. Das war so herrliche Nullerjahre, ne? Als Schröder gerade in seinen Brioni-Anzügen Kanzler wurde, die Bild-Zeitung höhnte, wie wär's noch mit Regieren Kanzler, weil er die ganze Zeit so Modeshootings mit der Vogue machte und so weiter oder mit der GQ oder mit Ulf Poscherts schrecklichem Vanity Fair-Klon und so weiter. Ne? Also von daher, ich freue mich sehr auf den nächsten Dienstag. Dann ja. Werder bei Arminia Bielefeld, Arne Zeigler, vorher schon Prügeleien auf dem Siegfriedsplatz, weil er schon angetrunken aus Bremen ankommt. Kommst du mit dem Auto oder mit dem Zug?
Mit dem Auto.
Ach, herrlich. Aber dann steigst du schon besoffen, dann fällst du. Ich sehe dich schon mit so einem alten Kadett auf dem Siegfriedsplatz vorfahren und dann geht die Tür so auf wie bei so einem Raumschiff oder hier wie bei Tom Cruise, Krieg der Welten, und dann fällst du so raus, schon betrunken.
Mit so einem großen Hut. Mit so,
das wird schön.
Wo man so klatschen kann, wenn man dran zieht.
Ja, genau. Ihr so. Ficker, oder mit so einem John 316-Schild. Ja. Übrigens, das muss ich nochmal kurz sagen. Wir haben noch eine wunderbare Zuschrift gekriegt, aber die ist so großartig und wir werden sie quasi, glaube ich, zu einer Rubrik ausweiten. Ich sage das jetzt einfach mal so, vielleicht machen wir das wirklich. Und zwar Dinge, die ausgestorben sind.
Ja.
Dinge, die ausgestorben sind, die es nicht mehr gibt. Und wir waren so begeistert von dieser Mail. Wir werden daraus eine kleine Rubrik machen und jede Folge an ein besonderes Stück erinnern. Da ist dann zum Beispiel dabei, ich tease das nochmal ganz kurz an, diese Torwartpullis mit dem Polster, die heutzutage keiner mehr hat. Ne? Früher mussten die Leute sich ja noch auf Schlacke, auf Asche, auf Grant, wie man früher sagte, hinschmeißen. Und deswegen gab es noch diese Polster an den Ellbogen. So war es aber auch vieles andere mehr. Und wenn euch auch noch Dinge einfallen, von denen ihr denkt, die gibt es heute nicht mehr, wie schön das früher war, dann schreibt uns das doch gerne. Wir sammeln das alles und würdigen es in der nächsten Ausgabe.
Ja, ich freue mich.
Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor. Arminia vor, das werde ich dir am Dienstag vorsingen. Und am Donnerstag sind wir wieder da und haben uns dann schon wieder vertragen. Ich freue mich schon, wie es ausgehen wird. Ist ja ganz egal, wie es ausgeht, weil es ja nur ein Spiel.
Ist nur ein Spiel.
Ist nur ein Spiel. Ja. Überschnappendes Lachen. Ja. Ist ein Spiel.
Alle schon tot.
Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao.
Ja, macht's gut.
Viel Spaß euch beiden. Tschüss.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch. Und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.